RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimmanation. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 6. Oktober 2017. Die Stimmanation in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Uji Astuti, Dora und Handaru. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der Präsident zeigt sich optimistisch darin, dass die TNI von anderen Ländern mehr respektiert wird. Indonesische Streitkräfte sollen sich laut Präsident nicht in die politische Praxis einmischen. Präsident sagte, die Regierung versucht, den Elektrizitätsbedarf zu decken. Indonesien und Jordanien stärken die Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus. Indonesien und Norwegen werden gesundes Meer verwirklichen. Wegen der Warnung zur Beobachtung des Berges Agung auf Bali schickt die Regierung die Touristen nach Lombok. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die Indonesian Streitkräfte haben am 5. Oktober ihren 72. Jahrestag am Hafen Indah Kiat Cilegon, Banten gefeiert. Präsident Joko Widodo sagte dabei, dankte der TNI dafür, dass sie ihren Professionalismus weiter verbessern, den Eid befolgen und die Einheit der Indonesischen Republik und die Staatsideologie der Pancasila verteidigen.
Prinsipnya sama, bukan kekuatan, kemampuan. Ini kan sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban TNI kepada pemerintah, dan terus kepada masyarakat atas apa yang dilakukan.
Mit großem Optimismus sage ich, dass die TNI die Streitkräfte von anderen Ländern respektieren wird, da große Kräfte im regionalen asiatischen Gebiet agieren. Außerdem wird die TNI immer die Erste sein, um die Einheit des Staates Indonesiens zu verteidigen.
TNI tidak akan pernah melupakan atas pengorbanan para pahlawan, ya, dimanapun dia ditugaskan dan dimakamkan, kita tidak akan pernah melupakan.
Außerdem sagte Joko Widodo, dass Indonesien ein stabiler Staat bleiben und wegen inländischer wie ausländischen Bedrohungen in dieser globalen Ära wachsam reagieren müsse. Der Präsident fuhr fort, die indonesische Nation solle sich vereint sein. Die TNI solle mit anderen Institutionen kooperieren, um die Einheit der Indonesischen Republik zu verteidigen. Der indonesische Präsident Joko Widodo ermahnt die indonesischen Streitkräfte TNI, dass die Militärpolitik die des Staates sei und die Loyalität der TNI der Nation dienen müsse. Die Stimme mit der Botschaft des Indonesian Kämpfers General Sudirman ein. Das sagte Präsident Joko Widodo am 5. Oktober by der Gedeng Fire Des Choi Unsip Cixten TNI Yarestages Im Hafen Indah Kiat in Cilegon der Provinz Banten. Die Politik und Loyalität gegenüber dem Staat bedeutet, dass die TNI die Interessen des Volkes kämpfe, die Einheit der Indonesischen Republik verteidige und der offiziellen Regierung treu sei. Präsident Joko Widodo fuhr fort, dass die TNI dem indonesischen Volk gehöre und neutral zwischen allen Gruppen sei. Sie dürfe sich nicht in die Politik einmischen und solle neutral bleiben. Der indonesische Präsident Joko Widodo weihte gestern in Serang der Provinz Banten den Bau von 3 Dampfkraftwerken in der Provinz Banten ein. Es sind unter anderem den Bau von dem Dampfkraftwerk PLTU IPP Jawa 7 in Cilegon, Banten mit der Kapazität von 2x1000 MW, den Dampfkraftwerk PLTU IPP Jawa 9 bis 10 in der Provinz Banten mit der Kapazität von 2000 MW, das Juder Erweiterung von dem Dampfkraftwerk PLTU Suralaya Merak 1 bis 8 gehört und das von dem Konsortium zwischen PT Indonesia Power und Barito Wahana Lestari gebaut werden wird und dem Dampfkraftwerk Banten mit der Kapazität von 660 MW, das Tajudin die Elektrizitätsversorgung im westlichen Teil der Insel Java zu steigern und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Bei der Einweihung sagte Präsident, dass die Regierung die Elektrizitätsversorgung an Elektrizitätsbedarf der Gemeinschaft anpassen werde, das Wirtschaftswachstum zu fördern. Das Ziel des Elektrizitätsmegaprojekts der Regierung sei 35.000 MW. Die Regierung werde aber weiter darum sich bemühen, den Elektrizitätsbedarf in allen indonesischen Regionen zu decken, sagte Präsident weiter. In seiner Begrüßungsrede gab Präsident auch zu, die Regierung gebe der Elektrizitätsversorgung in den ostindonesischen Regionen den Vorrang. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi und der Außenminister von Jordanien Ayman Safadi führte vorgestern den 4. Oktober 2017 im Büro des jordanischen Außenministeriums in Amman ein bilaterales Treffen durch. Bei dem Treffen stimmten die beiden Außenminister darin überein, die Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus zu stärken. Das indonesische Außenministerium berichtete gestern in seiner Presseerklärung, dass die derzeitige Herausforderung, die Rückkehr der ausländischen Terroristenkämpfer oder Foreign Terrorist Fighter FTF von einigen östlichen Ländern in ihre Heimatstaaten in Asien sei. Ministerin Marsudi nahm den Konflikt in Marawi in den Philippinen als Beispiel für die Regionalisierung der Terroristengruppe. Inzwischen kommen viele ausländische Terroristenkämpfer FTF aus Jordanien. Die beiden Außenminister betonte deshalb, wie wichtig die Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus und des Radikalismus ist. Außenministerin Retno Marsudi drängte die Erörterung des Zusammenarbeitsvertrags zur Bekämpfung des Terrorismus und des Radikalismus. Die beiden Außenminister gaben zu, die Zusammenarbeit umfasse den geheimdienstlichen Informationsaustausch, die Verhinderung der Finanzierung für Terrorismus, die Bekämpfung der ausländischen Terroristenkämpfer FTF, das Entradikalisierungsprogramm und interreligiöses Gespräch. Indonesien und Norwegen haben gemeinsame Verpflichtung, gesundes Meer zu verwirklichen und die Auswirkungen des Klimawandels gegen die Meere in der ganzen Welt einzudämmen. Dazu brauche Indonesien die Unterstützung von anderen Ländern, die gleiche Vision über den Meeresschutz haben. Norwegen sei eines der Länder, Dies teilte die indonesische See- und Fischereiministerin Susi Puji Astuti gestern in Jakarta der Presse mit. Zuvor am Mittwoch in dem Inselgruppe Staat Malta hatte Ministerin Susi ein bilaterales Treffen mit dem norwegischen Umweltminister Vidar Helgesen gemacht. Ministerin Susi Puji Astuti und Minister Vidar Helgesen hatten zuvor im Juni 2017 im UN-Hauptquartier in New York bei der UN-Ozean-Conference sich getroffen. Bei dem Treffen sagte Ministerin Susi, Indonesien führe zurzeit die Meeresschutzprogramme intensiver durch. Um die Korallenriffe zu schützen und wiederherzustellen, sowie die Mangrovenwälder im Küstenland zu erhalten. Ministerin Susi erklärte weiter, dass Indonesien im Jahre 2018 in Bali die Ocean Conference veranstalten werde. Dabei werde die Regierung Indonesiens Verpflichtung bekannt machen, um 20 Millionen Hektar von Meeresschutzgebieten zu erreichen, fügte Ministerin Susi Puji Astuti hinzu. Das Tourismusministerium hat ein Szenario durchgespielt, um in- und ausländische Touristen auf Bali wegen eines befürchteten Vulkanausbruchs des Agungs zu schützen. Der indonesische Tourismusminister Arief Yahya sagte in Jakarta, dass man in den kommenden Wochen den Urlaub in- und ausländischer Touristen nach Lombok ausrichte. Sie würden mit einem Schiff einer Kapazität von 5.000 Passagiere transportiert werden. Arief Yahya fuhr fort, die anwohnenden 60.000 Menschen werde man mit der Fähre befördern. Dafür stelle die indonesische Regierung 4 Fähren zur Verfügung. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.861,77 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.878,57 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.459 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 71%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Kommentar hat heute zum Thema Besuch des saudi-arabischen Königs nach Russland, neue Phase der Beziehungen beider Länder. Das saudi-arabische Königreich und Russland betreten die neue Phase in ihren bilateralen Beziehungen. Der Besuch des Königs Salman Abdul Aziz Al Saud in dieser Woche wird der Moment für die Beziehungen beider Länder. Der saudi-arabische König begann am Donnerstag, den 4. Oktober Ortszeit, seinen Arbeitsbesuch in Russland und führte ein Gespräch mit Präsident Wladimir Putin. Durch. Dieser Besuch kann als der historische Besuch genannt werden, da dieser Besuch zum ersten Mal abgestattet wurde. Saudi-Arabien selbst bewertet, dass dieser Besuch als Anfang zur Stärkung der Zusammenarbeit mit Moskau ist. Das Signal über die Wichtigkeit des Arbeitsbesuches wurde vom saudi-arabischen Außenminister Adel Al-Jubeir geäußert. Es wurde berichtet, dass die beiden Staatschefs nicht nur die bilateralen Beziehungen erörtert haben, sondern auch auf die regionalen Fragen konzentrierten. Bilateral haben die beiden Länder die Interessen zur Erörterung der Wirtschaftsfragen, vor allem der Verwaltung und des Handels von Öl. Saudi-Arabien als eines der Mitgliedsländer der Organisation der ölexportierenden Länder OPEC hat die Interessen zur Erörterung dieser Fragen mit Moskau. Russland ist als eines der größten Ölexport- und produzierenden Länder. Die Zusammenarbeit mit Russland und Saudi-Arabien als Hauptölproduzentenland der Welt wird natürlich einen Einfluss auf den globalen Ölmarkt bringen. Angesichts der saudi-arabischen Außenpolitik spiegelt der erste Besuch seit der Gründung dieses Königreiches, dass Riad sich darum bemüht, einen neuen strategischen Partner vor allem die verschiedenen Maßnahmen der Auslandsbeziehungen sucht. Die Wirtschaftslage von Saudi-Arabien hat neue Meinungen hervorgerufen. Sie sind unter anderem, ein Land darf nicht von einem oder zwei Ländern abhängig sein, obwohl ein Land ein Potenzial und einen globalen Einfluss sowie große Wirtschaftskräfte hat. Diese Maßnahmen werden vom vorigen Besuch des Königs Salman, wie unter anderem nach Japan und Peking, gespiegelt. Saudi-Arabien meint, dass Russland eines der Länder, das eine Hauptrolle bei globalen Foren und im asiatischen Gebiet spielt. Für Russland selbst ist die Bestärkung der Beziehungen mit Saudi-Arabien ökonomisch und kann eine der Kräfte der strategischen Maßnahmen von Russland im Nahen Osten werden. Wie bereits bekannt, sind Saudi-Arabien und Russland beispielsweise im Konflikt in Syrien in entgegengesetzten Positionen. Russland fordert das Regime Assad, während Saudi-Arabien die Gruppe, die gegen die Regierung ist, fordert. Das war der Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Zuhörer, hören Sie nun unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Als Massaker an der Thammasat Universität oder Massaker vom 6. Oktober 1976 wird der tödliche Angriff von Sicherheitskräften und rechtsextremen Bürgerwehren auf linksgerichtete Studenten und Demonstranten auf dem Campus der Thammasat Universität und auf dem Sanam Luang im Zentrum der thailändischen Hauptstadt Bangkok bezeichnet. Nach offiziellen Angaben starben dabei 47 Menschen. Mitarbeiter des chinesischen Wohltätigkeitsvereins, der die Toten abtransportierte und einäscherte, berichteten dagegen von über 100 Leichen. Tausende Studenten wurden verhaftet. Anschließend fand ein Militärputsch statt, der die kurze Phase parlamentarischer Demokratie in Thailand beendete. Der Militärputsch setzte der dreijährigen Phase mit ziviler Regierung und weiter gehemmten Bürgerrechten ein Ende. Zwei Tage später ernannte der König den Richter Thanin Krayvisin zum Ministerpräsidenten, einen Vertreter der antikommunistischen Nawapon-Bewegung, der durch eine von ihm moderierte Fernsehsendung bekannt geworden war und als rechter Handlanger galt. Nach seinem Amtsantritt sandte er Spezialkräfte der Polizei zu Buchläden mit liberaler Literatur und ließ 45.000 Bücher beschlagnahmen und verbrennen, darunter Werke von Thomas Morus, George Orwell und Maxim Gorki. Alle politischen Parteien wurden verboten, Gewerkschaften, progressive Studenten und Bauernverbände bekämpft. Dika 219 ein Untersibut der sowjetischen Yankee-Klasse sing im Atlantischen Ozean, nachdem sie wegen der Explosion einer ihrer Raketen seit dem 3. Oktober an der Oberfläche getrieben hatte. Der Großteil der Mannschaft kann gerettet werden. K-219 war ein Atom-U-Boot der sowjetischen Marine. Sie gehörte dem T-Projekt 667A an, NATO-Bezeichnung Yankee-Klasse. Als Raketen-U-Boot SSBN war es die Aufgabe der 1971 gebauten K-219 im Rahmen der nuklearen Abschreckung U-Boot-gestützte ballistische Raketen SLBM vor die Ostküste der USA zu tragen, um im Falle eines Atomkrieges eine möglichst kurze Reaktionszeit zu gewährleisten. Am 3. Oktober 1986 detonierte und 680 Seemeilen nordöstlich der Bermuda-Inseln im Atlantischen Ozean eine der Raketen in ihrem Silo. Der Raketenraum füllte sich mit Wasser. Die K-219 tauchte daraufhin auf und trieb 3 Tage an der Wasseroberfläche. Am 6. Oktober sank das U-Boot schließlich aus letztlich nicht geklärter Ursache. 4 Besatzungsmitglieder starben, der Rest der Mannschaft wurde gerettet. Hanmeier, Ludwig Burtzschneller und Johanni Kinyala Lauvo erreichen den Gipfel des Kibo und sind damit erst Besteiger des Kilimanjaro. Am 6. Oktober 1889 erreichten sie die höchste Spitze des Kraterrandes des Kibo, die Meier die Kaiser Wilhelm Spitze taufte. Seit 1969 erinnert am Südhang des Bergmassivs eine von der tansanischen Regierung angebrachte Gedenktafel an die Erstbesteiger und deren vorderer Häuptling Marielle von Marang. Für die Geografie wertvolle Erkenntnisse gewann Meyer aber auch durch die weitere Bereisung des Ugweno-Gebirges. 1898 reiste er erneut zum Kilimanjaro, um weitere Forschungen, insbesondere auf dem Gebiet der Vulkanologie und des tropischen Hochgebirges, anzufangen. Er umkreiste das Bergmassiv und stellte unter anderem die vorzeitliche Vergletscherung fest. Es zeigte sich auch, dass der Kibo-Gletscher gegenüber 1889 bereits eine Rückbildungstendenz aufwies. Das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Im Blickpunkt zum Thema: Der Präsident eröffnete die nationale Aktion zur Bekämpfung des Handels und Missbrauchs illegaler Medikamente. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am 3 Oktober im Zeltlager Cibubur Ost Jakarta di Nationale Aktion zur Bekämpfung des Handels und Missbrauchs illegaler Medikamente eröffnet. Dabei sagte dass der Staat dazu existiere, die Bevölkerung zu schützen. Der Präsident fuhr dass die Schulen, islamische Internatsschulen und Lehrer ihre Schulen über die große Gefahr, die aus diesen Entstunden unterrichten sollten. Der Präsident forderte eine verstärkte Kontrolle für illegale Medikamente. In diesem Zusammenhang sollte man die Behörde für Medikamenten und Nahrungskontrolle stärken. Die sollen mit einem Gesetz realisiert werden, um die Kontrollen zu intensivieren. Daher wurde Indonesien ein Gesetz erlassen, das die Rolle dieser Behörde fördere, um das Volk und die junge Generation Indonesiens vom Missbrauch der Drogen zu schützen. Präsident Joko Widodo betonte, dass die Funktion der Kontrolle dieser Behörde nicht nur eine reine Verwaltungsangelegenheiten werden dürfe, sondern dies sei eine Angelegenheit des Staates und der Regierung, sich zum Schutz seines Volkes und der jungen Generation, die die Zukunft Indonesiens sei, zu manifestieren. Diese Aufgabe läge aber nicht nur in der Verantwortung der Behörde für Nahrungs- und Medikamentenkontrolle, sondern alle Ministerien, Institute und regionale Regierungen sollten in der Bekämpfung der Drogen zusammenarbeiten. Inzwischen sagte die Leiterin der Behörde für Nahrung- und Medikamentenkontrolle, Penny Lukito, den Präsidialerlass Nummer 3 von 2017 zur Stärkung der Effektivität der Nahrungs- und Medikamentenkontrolle umzusetzen, soll man die betroffenen Instanzen bei der Gesetzgebung teilnehmen lassen. Durch diese illegale Medikamente wurde der Gesundheit geschadet und sogar den Tod verursacht. Penny Lukito hofft, dass man das neue Gesetz zur Kontrolle von Nahrung und Medikamente bald erlassen könne. Bei der Eröffnung der Nationalen Aktion zur Bekämpfung und des Missbrauchs illegal eingesetzter Medikamente unterzeichneten 11 Seiten, wie unter anderem das Gesundheitsministerium, die Behörde für Nahrungs- und Medikamentenkontrolle, die indonesische Polizei, die Generalstaatsanwaltschaft, der Verband Indonesischer Ärzte, der Verband der indonesischen Apotheker und der Verband der Pharmazieunternehmen diese Aktion. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15,150, 9,525, 11,780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Koch, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Ihnen über den Tempel Prambanan berichten. außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung über Livestreaming hören. Liebe Zuhörer, der Tempel Prambanan oder der Loro Jonggrang ist der größte hinduistische Tempel in Indonesien. Dieser Tempel wurde im 9. Jahrhundert gebaut. Dieser Tempel wird Trimurti gewidmet. Trimurti ist drei Hauptgötter, nämlich Brahma, Vishnu und Shiva. Der originale Name des Komplexes dieses Tempels ist Shivagra und bedeutet auf Deutsch Haus von Shiva. In diesem Komplex gibt es die Statue des Gottes Shiva mit 3 Meter hoch. Dieser Tempelkomplex liegt im kleinen Bezirk Prambanan, Sleman, und im kleinen Bezirk Prambanan, Klaten, etwa 17 km nordöstlich von Yogyakarta, 50 km nordwestlich von Surakarta, und 125 km südlich von Semarang. Dieser Tempel liegt an der Grenze der Provinz Central Java und Yogyakarta. Der Prambanan Tempel gehört zur Fundstätte des Welterbes von UNESCO. Dieser Tempel ist der schönste Tempel in Südostasien. Dadurch wird der Prambanan Tempel die Anziehungskraft der Touristen aus der ganzen Welt. Liebe Zuhörer, der Prambanan Tempel wurde im Jahre 850 von Rakai Pikatan gebaut und von Balitung Mahasambu im Konihrai Medang Mataram ausgebaut. Der Name Prambanan kommt vom Dorf, in dem dieser Tempel gebaut wurde. Einige Historiker meinen, dass der Bau dieses hinduistischen Tempels dazu dient, den Sturz der Familie Sanjaya auf Java. Der Bau dieses Tempels bedeutet, dass der Hindu in der Shiva-Richtung von der Familie des Königreiches Medang unterstützt wird. Vorher unterstützte Wangsa Sailendra Buddha die Richtung Mahayana. Der Prambanan Tempel wurde auch von Königin des Königreichs Medang Mataram weiter ausgebaut. Diese Könige sind unter anderem Daksa und Tulodong. Sie bauten hunderte von Tempels im Umkreis der Haupttempels. Durch die Pracht dieses Prambanan Tempels fungiert dieser Tempel als verehrter Tempel des Königreichs Mataram. In diesem Tempel wurden verschiedene Zeremonien des Königreiches durchgeführt. Liebe Zuhörer, die Historiker meinen, dass hunderte von Priestern Brahmana und seine Schüler im Grundstück außerhalb dieses Tempels wohnten, um die heilige Schrift Weda zu lernen und verschiedene hinduistische Rituale auszuüben. Sie setzten das Königreich Mataram in einem Ort in der Nähe dieses Prambanan-Tempels liegt. Zurzeit gibt es im Komplex des Prambanan-Tempels ein Museum. In diesem Museum werden verschiedene historische Waren, wie unter anderem Tempelsteine, Statuen bewahrt, die im Umkreis des Prambanan-Tempels entdeckt wurden. Es liegt nördlich des Tempels. Dieses Museum wurde mit traditioneller javanischer Architektur gebaut. Um dieses Museum zu besuchen, sollten Sie nicht bezahlen, da Sie die Eintrittskarte zum Besuchen des Tempels bezahlen haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über den Prambanan Tempel. Damit wenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien auf Wiederhören. Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über die Indonesien Teilnahme am Ostasia-Festival. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, indonesische zeitgenössische Künstler zeigen wieder ihre Gesichtlichkeit im Adelaide Festival Center Trust, dem Ostasia Veranstalter. Ostasia ist das erste internationale Kunstfestival in Australien, das sich auf asiatische zeitgenössische Kunst konzentriert. Am 15. Dezember 2016 unterzeichnete die indonesische Agentur Kreativwirtschaft eine Partnerschaft mit dem Adelaide Festival Center Trust Australien, dem Veranstalter der Ostasia. Australien erstes internationales Kunstfestival mit Schwerpunkt asiatischer, zeitgenössischer Kunst wie Theater, Tanz, Musik, Film und bildender Kunst. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen der indonesischen Agentur Kreativwirtschaft und dem Adelaide Festival Center Trust als Organisatoren des Ostasia Festival zu stärken und zu verbessern. Im Adelaide Festival Center und an einer Reihe weiterer Veranstaltungsorte in der Stadt Adelaide umfasst dieses jährliche Festival Theater, Tanz, Musik, Film, Kunst, Essen, Diskussionen und mehr, außerdem verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten, die für das Publikum im Bundesstaat Südaustralien zur Verfügung stehen. In diesem Jahr wird das Ostasia Festival von dem 21. September bis 8. Oktober 2017 stattfinden. Es ist das dritte Jahr, dass die indonesische Kulturkünste besonders programmiert werden. Das Programm der Indonesier besteht aus verschiedenen Aufführungen und Aktivitäten mit einer Reihe von Künstlern oder professionellen Kunstgruppen aus verschiedenen Regionen. Die zeitgenössische Elemente der indonesischen Kunst vorstellen. Die indonesischen Künstler oder Kunstgruppe, die am Ostasia Festival teilnehmen, werden sind namentlich Ega Robot, Eko Nugroho, Eko Suprianto, Melati Suryo Darmo, Mas Zex Fungci, Papermon Pupen Theater, Riau Ritem, Samba Sunda, Theater Garasi, dan Mas Kalosari. For this nächstes Jahr ist zudem im Ostasia Festival Indonesischer Künstler Darlana Litai eine Choreografin, die mit Tian Rotofel, einem Berliner Choreografen, zusammenarbeitet, vertreten. Es wird von ihnen ein experimentelles Tanzprojekt mit dem Titel Specific Place Needs Specific Dances aufgeführt. Dieser Tanz wird auf der Bühne im Gebäude der Nexus Art aufgeführt. Philastin and Nova, ein Duo von elektronischen Musikern und Videokünstlern aus Barcelona und Malang, Gre Philastin und Nova Ruth werden ebenso anwesend sein. Sie führen die multidisziplinäre Musik, Multimedia und Theateraufführungen mit dem Namen Drapetomania bei Nexus Art Durch. Jeko Siompo und die Animal Pop Family organisieren Workshop und den Contest Tanz Hip Hop dem Chat Genosischen Papua Animal Pop. Diese Veranstaltungen werden im Campus Tanzstudio der Adelaide College of the Art und am Lucky Dumpling Market oder Ostasia Festival Outdoor Bereich abgehalten. Zu sehen gibt es auch eine Indie-Band Wimoka, die aus Bandung kommt. Diese Gruppe ist berühmt für ihren Retro, Swing, Bossa Nova und Jazz-Style, ihre englischen Texte und atemberaubende Bühnenspiele. Trach und Under the Big Bright Yellow Sun, zwei Indie-Bands auch von Bandung, werden zusammen mit einigen Indie-Bands aus Adelaide werden in Air Bandung auftreten. Im Nexus Art gelegen bietet dieses Programm ein wachsendes Spektrum von Post-Rock-Musik in Bandung und Adelaide. Neben diesen Aktivitäten sind alle Künstler auch an künstlerischen Talkaktivitäten, Meetings und spezifischen Networking Sessions für zukünftige Netzwerkweiterungen und Kooperationsmöglichkeiten beteiligt. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Volkslieder aus der Gegend West Sumatra präsentieren, die von Tiaramon gesungen werden. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Pasan Buruang, oder die Botschaft von dem Vogel. Gute Unterhaltung.
Oh,
Liebe Zuhörer, das Lied Pasan Buruang wurde von Nuskan Sharif komponiert und wurde von Tiaramun, ein Sänger aus West-Sumatra, in den Ära 1970er Jahren populär. Außer der Volkslieder von Minang ist er auch als Sänger der malaysischen Lieder bekannt. Dieses Lied ruft uns auf, die Wälder zu erhalten, die Tiere in den Wäldern zu schützen, um die Naturkatastrophe wie Überschwemmung und Erdruss zu verhindern. Der Komponist dieses Lied mochte damit den Leuten interessante Botschaft senden. Obwohl dieses Lied das alte Lied ist, hat die Botschaft dieses Lieds immer relevant. Liebe Zuhörer der Stimme Nations, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Usah Diratoki. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Musikfreunde der Stimmenichens, das Lied Usah Diratoki ist ein Lied in den Gesellschaften Musikliebhabern, vor allem die Liebhaber der Volkslieder aus Minang. Das Wort Usah Diratoki bedeutet Jangan ditangisi oder auf Deutsch nicht beweinen. Es geht um die Gewohnheit der Gemeinschaft Minangs. Dafür ist der Rhythmus und Arrangement dieses Lied gut zu hören. Liebe Zuhörer, Tia Ramon hat die schöne Charakterstimme. Ist auch ein Komponist aus Minang. Ein Lied, das von Tia Ramon komponiert wurde, hat den Titel Badindin. Dieses Lied ist eine Begleitmusik für den traditionellen Tanz von Minang, der Indang heißt. Liebe Zuhörer, Tia Ramon starb im Oktober 2000 in Pekanbaru, der Provinz Riau. Zum Schluss unseres Programms Musikregenbogen hören Sie ein Lied von Tia Ramon mit dem Titel Hujan oder auf Deutsch Regen. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio On Demand inde.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157, Jakarta, 1011, Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.